So cost one.
So, danke dem Herrn. Ja, heute Morgen das Wort, die Überschrift auch für die, die es jetzt nicht sehen können aus dem Eck, der Prophet Biliam und Gottes Volk. Viele von euch kennen oder haben sicher auch schon mal gehört von diesem Mann namens Biliam im Alten Testament. Ich habe ihn einfach mal als Beispiel rausgesucht, weil wir an seiner Geschichte etwas ganz Wichtiges lernen können. Etwas, das für unsere Zeit wichtig ist. Der Herr, Gott der Herr, möchte mit uns Gläubigen zur Reife kommen. Er möchte in uns wachsen und zunehmen. Und wir sollen, die Bibel sagt, nicht immer nur geistlich Kinder bleiben, sondern mit dem Herrn wachsen, dem Herrn mehr Raum geben und auch ihn besser kennenlernen, dass wir verstehen, was er macht. Ein Bruder fragte, Prophet, war denn das ein Prophet? Biliam. Ihr habt das sicher schon mal gehört von diesem Mann. Viele von euch kennen die Geschichte gut, manche weniger. Lasst uns die Verse einfach mal gemeinsam anschauen. Was für ein Mann das war. An ihm können wir lernen, dass man einen Menschen nicht nur nach seinen Worten beurteilen darf. Das ist eine wichtige Lektion, auch für uns Christen heute. Klar, in der Welt wissen wir, viele Menschen reden vieles. Politiker reden tolle Sachen. Aber kannst du alles glauben, was ein Politiker sagt? Besonders wenn Wahlkampf ist? Nein, eher nicht. Oder zumindest sei vorsichtig. Wenn die Wahl vorbei ist, kann sein, dass sich manches ändert. Das haben wir schon gelernt. Aber auch unter uns Gläubigen müssen wir lernen, nicht nur auf das zu hören, was jemand sagt, sondern immer auch das Herz zu erkennen, Motive zu erkennen und Frucht zu erkennen und das Ende zu erkennen. Das ist nicht einfach, aber der Herr und auch Paulus sagt, prüfet alles. Prüfet alles. Und das Gute, das Beste behaltet.
Amen.
Das heißt, wenn du prüfen willst, musst du auch Kriterien haben. Wie prüfst du denn? Einfach nur deinen Geschmack? Was mir gefällt, das behalte ich. Und was mir nicht gefällt, schmeiße ich halt weg. Lass uns lieber gucken, was sagt denn die Bibel? Was ist Gottes Meinung dazu? Was sagt Gott? Und dieses Beispiel Biliam ist sehr hilfreich. Wir lesen in, es fängt an in 4. Mose 22 schon, dass dieser Mensch auftritt. Die Kinder Israel sind dort schon aus Ägypten ausgezogen. Viele von euch kennen vielleicht die Geschichte. Und sie lagern in der Nähe von einem Volk, das heißt Moabiter. Und sie wollen ins gute Land hinein. Und sie haben schon zu dieser Zeit einige feindliche Nationen besiegt. Und jetzt kommen sie und kommen zu dem Land der Moabiter. Die haben einen König, der heißt Balak. Und der sieht viele, viele von diesem Volk Israel. Er sieht das ganze Volk und kriegt Angst, weil er weiß, oh, die wollen jetzt angreifen. Er war auch schon böse, sie wollten eigentlich nur durchziehen. Aber er sagt, nein, hier kommt ihr nicht durch. Und was er jetzt macht, ihm fällt ein, es gibt einen Menschen, der heißt Biliam. Das ist ein Mann, der ist weit weg von ihm. Es heißt in 4. Mose 22, wer es hat, kann mitlesen. Um der Zeit willen lese ich einfach schön vor. Aber ihr könnt es mitverfolgen. In 4. Mose 22, ab Vers 2, wo Balak, der Sohn Zippors, das ist der König von den Moabitern, der sah, was die Israeliten den Amoritern angetan haben. Und Moab fürchtete sich sehr. Und was macht er? Vers 5, er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn des Beors, ihn zu rufen. Und er sagt, siehe, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen. Lobe den Herrn. Das ist Israel. Siehe, aber er sagt nicht, lobe den Herrn, er hat Angst. Siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und liegt mir gegenüber. Und was sagt er? Nun komm, doch verfluchen wir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt, Vers 6, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Also der wusste, dieser Mann, das war ein echter Prophet, kann man sagen. Ein echter Wahrsager. Oder na, Wahrsager klingt negativ. An der Stelle wird er tatsächlich Prophet genannt. Er hat etwas, was die anderen nicht haben. Er war nicht Jude, aber doch hat er eine Beziehung zu Gott. Wir sehen nachher, Gott spricht zu ihm. Und wen er segnet, der ist gesegnet. Und wen er verflucht, der ist verflucht. Das zeigt, das funktionierte. Sonst hätte das Balak, der fremde König, gar nicht gewusst. Aber jetzt schickt er extra zu diesem Mann weit weg, den holen zu lassen. Weil er weiß, wow, der hat einen guten Draht zu Gott. Wenn der etwas sagt, dann stimmt das auch. Dann funktioniert das. Wir sehen, Vers 6, sein Weissagen ist wirksam. Und dann in Vers 9, Gott kommt tatsächlich. 4. Mose 22, Vers 9, und Gott kam zu Bileam und sprach, als jetzt die Boten von dem Balak ihn holen wollen. Gott kommt zu ihm. Ist das nicht wunderbar? Wenn Gott zu einem Menschen kommt, ist das gut oder schlecht? Jetzt kommt Gott zu einem Menschen. Ist das gut? Oder ist das schlecht? Is it good or bad? If God comes and visits a man. Very good. Ja, sehr gut. Ist doch schön. Ich freue mich auch, wenn Gott zu mir kommt, oder?
Amen, ja klar.
Und dann, und Gott sogar spricht. Aber was spricht Gott? Er fragt, wer sind diese Männer da bei dir? Das sind die Boten von Balak, die er mit Lohn geschickt hat, den Bileam zu rufen, damit er Israel verflucht. Und dann antwortet Bileam Gott und sagt, schau mal, das ist ja, die kommen von Balak, dem König von Moab. Ich soll mitgehen und sie verfluchen. Aber Gott spricht zu ihm. Gott spricht direkt, persönlich zu diesem Mann. Erstaunlich. Das hat Gott nicht mit den Weltmenschen sonst gemacht. Das war schon ein besonderer. Aber Gott sagt, was sagt Gott, Vers 12? Gott spricht zu Bileam. Du sollst nicht mit ihnen gehen. Das war die Antwort Gottes. War das missverständlich? Hat Gott gesagt, oh, überleg dir mal, kannst du nochmal überlegen? Oder vielleicht? Hat Gott das gesagt? Nein. Gott sagt sehr klar, du sollst nicht mit ihnen gehen. Er begründet es auch. Denn das Volk Israel ist gesegnet. Das ist gesegnet, du sollst nicht fluchen. Ja, ist doch wunderbar. Und Bileam steht am nächsten Morgen auf und sagt dem Obersten von Balak, geht wieder in euer Land, der Herr hat es mir nicht gestattet. Ist doch klar, oder? Klare Aussage. Das Problem kommt jetzt. Gott hatte sehr klar mit ihm gesprochen. Und auch in Vers 18 sehen wir dann, sogar der Herr ist mein Gott, sagt Bileam. Kannst du dir das vorstellen? Der Herr, mein Gott. Wie könnte ich den Befehl des Herrn, meines Gottes, übertreten? Also er spricht von einem sehr persönlichen Gott. Das heißt, das kann es auch geben, dass ein Mensch sogar einen persönlichen Kontakt zu Gott hat und dann doch ein Problem bekommt. Obwohl Gott Nein gesagt hat. Was sagt er jetzt? Das Problem ist in Vers 19. Weil der Biliam sagt Nein erst und dann kommen die Knechte zu Balak zurück und sagen, oh, der wollte nicht kommen. Und dann, was macht der Balak, dieser moabitische König?
Preise, ja.
Der erhöht den Preis noch mehr, der schickt noch mehr Geld und schickt noch höhere Leute, den Minister vielleicht, hohe Leute, und schickt die nochmal hin zu dem, weil er weiß, der muss kommen. Wenn der kommt, dann klappt das. Aber was macht jetzt Biliam? Der sagt einfach, ich gehe nochmal zu Gott. Zu den Obersten sagt er, ich frage Gott noch einmal. Er fragt Gott ein zweites Mal und er sagt, bleib doch auch hier diese Nacht, ich werde erkennen, was der Herr weiter mit mir reden wird. Da fängt das Problem an. Merkt ihr das? Hatte Gott nicht schon etwas klar gesagt? Und er hätte einfach sagen können, der Feind probiert es noch einmal. Was machst du, wenn der Feind nochmal zu dir kommt? Beim ersten Mal gewinnst du vielleicht. Gehorchst dem Wort. Aber jetzt kommt der Feind noch einmal. Der Feind versucht immer mehrmals. Denke nicht, Satan gibt gleich beim ersten Mal auf. Nur weil du eine persönliche Beziehung zu Gott hast. Der Satan hat Christus auch wie viel Mal versucht? Mindestens.
Dreimal.
Aber denk nicht, danach war Schluss. Der Feind hat weitergemacht. Und auch hier kommt der Balak mit seinen Leuten, schickt die noch einmal. Und dann ist Biliams Problem. Er fragt Gott noch einmal, obwohl er die Antwort kennt. Und das ist schade. Er will wissen, wie Gott weiter mit ihm reden wird. Aber das ist nur eine Ausrede für die innere Herzenshaltung. Eigentlich weiß ich die Antwort, aber ich probiere es noch einmal. Das müssen wir an dieser Stelle sehen, weil du sonst nicht verstehst, warum diese Geschichte von Biliam so dramatisch endet. Das heißt, wenn Gott zu dir einmal gesprochen hat, dann brauchst du Gott nicht ein zweites Mal fragen. Nur weil dir die Antwort nicht gefällt. Seht ihr das? Wir Menschen sind oft so. Auch wir Christen sind so. Du guckst dir nur, du brauchst nur die Kinder angucken, die Kinder sind auch so. Wenn den Kindern eine Antwort nicht gefällt, glaub nicht, dass sie ruhig sind. Obwohl sie wissen, Mama hat gesagt nein. Dann gehen sie eben zum Papa. Aber das ist noch eine andere Situation. Aber auch, sie kommen noch einmal und lassen nicht locker. Und wenn du dann nicht klar bleibst, dann finden sie irgendwann ein Türchen. So sollen wir zu Gott nicht sein. Gott möchte Gehorsam. Wenn er schon klar gesprochen hat, dann gehorche doch auch seinem Wort. Nur weil dir seine Antwort nicht gefällt, brauchst du doch nicht nochmal fragen. Wenn du nochmal fragst, weil dir seine Antwort nicht gefällt, dieselbe Frage, du, pass auf, es kann sein, dass Gott anders antwortet. Weißt du, was Gott beim zweiten Mal sagt? Beim zweiten Mal sagt Gott, wenn die Männer gekommen sind, dann geh doch mit ihnen. Vers 20. Weißt du, irgendwann, wenn du zu viel quengelst, die Eltern sagen irgendwann jetzt, dann mach doch. Weißt du, irgendwann ist Schluss. Und denke nicht, dass dann das Beste für dich ist. Denke nicht, dass dann das Beste für dich rauskommt. Nur weil Gott irgendwann sagt, dann mach es doch. Du denkst doch, oh, jetzt hat es Gott ja mir erlaubt. Sag das nicht. Wenn du Gott wirklich kennst, du musst dein Herz kennen, Gottes Herz, dann weißt du innerlich eigentlich, Gott hat schon gesagt, nein. Und dann ist es gut und gesund, einfach gehorsam zu sein. Zu sagen, Herr, Gib mir ein Amen zu deinem Wort. Mhm. Gib mir ein Amen zu deinem Willen. Ich will nicht auf meinem Willen bestehen. Weißt du, du siehst nachher in Vers 22 von Kapitel 22, Gott ist sehr böse. Da entbrannte der Zorn Gottes, dass er ging. Da siehst du schon, er hat zwar gesagt, mach's doch, aber er ist nicht so glücklich. Wenn du Gott kennst, dann siehst du, nein, 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 das ist nicht sein Wille. Und wir sollen seinen Willen tun. Und du siehst auch, Gott schickt sogar einen Engel mit gezogenem Schwert, Vers 23, ihn zu töten. Das ist ernst. Und viele kennen die Geschichte, was dann passiert. Der Esel, auf dem Biliam dann mitreitet, zu Israel hin, mit den Knechten von Balak, der Esel sieht dann den Engel mit dem Schwert stehen. Den kann man nicht gleich sehen. Nicht jeder Mensch hat den gesehen, aber der Esel ja. Und Biliam hätte ihn auch sehen können. Aber er war verblendet. Und dann erst schlägt er den Esel, als der nicht weitergeht. Und dann öffnet Gott dem Esel die Sprache. Das ist eine der wenigen Stellen, wo ein Tier in der Bibel redet. Mit menschlicher, verständlicher Sprache. Das war nicht mehr nur IA. Der konnte hören, was er sagt und verstehen, tatsächlich. Ich glaube, das Wunder gibt es wirklich. Und dann der Biliam hat mir gar nicht geschnallt, dass das ein Wunder war. Der hätte eigentlich völlig erschrocken sein müssen. Die reden noch zusammen. Aber dann irgendwann öffnet Gott auch dem Biliam die Augen. Und dann sieht er den Engel auch. Und dann ist er erschrocken. Der Engel mit Schwert gezückt, wartet nur und hätte ihn erschlagen. Aber du kannst sagen, Gott ist barmherzig an dieser Stelle. Gott ist noch geduldig. Aber der Engel sagt sehr klar, das kommt dann in Vers 32, die reden mit einer Weile. Der Engel in Vers 32 sagt dann zu ihm, warum hast du deine Eselin schon dreimal geschlagen? Siehe, ich selbst bin ausgegangen, um dir entgegenzutreten. Warum? Denn der Weg stürzt dich ins Verderben. Das war tatsächlich so. Sehen wir gleich. Der Weg, den du jetzt weitergehst, du kannst nicht sagen, Gott hat dich nicht gewarnt. Der Biliam konnte sich nachher nicht beschweren. Gott, warum hast du mich nicht gewarnt? Hätte ich gewusst, wie schlimm das ist, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Der Engel, klarer geht's nicht. Der Engel sagt, dieser Weg stürzt dich ins Verderben. Und sogar nicht nur dich, andere auch noch, sehen wir gleich. Das ist schrecklich. Willst du einen Weg gehen, der dich ins Verderben stürzt? Du möchtest etwas haben. Kann sein. Du möchtest etwas. Wir sind ja nicht ohne Willen. Wir wollen auch was. Aber pass auf, dass dein Wille nicht Gott entgegensteht. Und Gott sagt nein. Und wenn du weiter fragst und quengelst, irgendwann sagt Gott, ja, dann mach's doch. Das müssen wir wirklich lernen vom Herrn. Sehen, Herr, lass mich dich wirklich verstehen. Ich möchte ein Mensch sein, der dein Herz versteht. Nicht jemand, der nur äußerlich schaut auf das, was gesagt wird, sondern ein Mensch, der Gott kennt, persönlich kennt, gut kennt. Und dazu musst du bereit sein, seinem Willen gehorsam zu sein. Wenn wir unseren Willen über Gottes Willen stellen, dann hört Gott irgendwann auf. Das geht nicht. Das ist schade. Darum lass uns lieber lernen, positiv zu sein, zu sagen, Herr, Amen. Mach mich willig und bereit, ja, deinen Willen zu tun. Sogar gibt Biliam zu, ich habe gesündigt. Kannst du dir das vorstellen? Vers 34. Biliam sagt, ich habe gesündigt. Also du kannst nicht sagen, der wusste nichts. Der hat das gesehen. Der hat erkannt, dass er sündigt. Aber dann sagt er, oh, Aber wenn es jetzt böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren. Wenn es böse ist, was ist denn Sünde? Ist Sünde gut? Das zeigt schon wieder seine Wankelmütigkeit. Ist Sünde gut? Nein. Na, was ist denn Sünde sonst als böse? Warum sagt er, wenn es böse ist? Natürlich ist Sünde böse. Er hätte gar nicht fragen brauchen. Wenn es böse ist, dann will ich umkehren. Hätte sagen können, ich tue Buße in Sack und Asche und gehe zurück. Das ist sein Problem. Das ist nicht so offenkundig. Es ist nicht so offensichtlich. Aber wenn du dieses Wort liest, dann verstehst du, dass er ein Problem hatte. Und das sagen wir nicht. Gott sagt dann, geh nur, aber nur was ich dir sagen werde, das sollst du reden. Vers 35. Und wenn du dann guckst, die Weissagung des Biliams, die war wunderbar. Die kam von Gott. Das ist das, was ich angeschrieben habe. 4. Mose 23. Der Biliam spricht dann über Israel, weil der Balak ihn ja dafür geholt hatte. Balak hat ihn eigentlich geholt zu verfluchen. Aber es heißt in Kapitel 23 von 4. Mose, erstmal in Vers 5, dass Gott ihm Worte in den Mund legte. Interessant, ja? Gott, also er redete nicht selber, was er sich ausdenkt, sondern Gott legt Worte in seinen Mund. Darum war das, was er dann sagt, wunderbar. Was er sprach, war ausgezeichnet. Du würdest nicht denken, der Mann hat ein Problem mit Gott. Wieso hat dieser Mann ein Problem mit Gott? Der redet doch wunderbare Worte. Lass uns mal lesen. Die Verse 8 bis 10, alle zusammen. Im 4. Mose 23. Haben die meisten Elberfelder oder Luther? Elberfelder. Lass uns mal Elberfelder zusammen lesen.
Wie soll ich verfluchen, wenn Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, wenn der Herr nicht verwünscht hat? Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Wer könnte zählen den Staub Jakobs und der Zahl nach dem vierten Teil Israels? Meine Seele sterbe den Tod der Aufrichtigen, und mein Ende sei gleich dem ihren.
Halleluja. Könnt ihr euch das vorstellen? Jetzt holt der Balak diesen Mann, stellt ihn auf einen Felsen hoch hin, und er sieht das ganze Volk Israel und soll jetzt eigentlich fluchen. Dafür hat ihn ja bezahlt, geholt. Aber Gott legt ihm dieses Wort in seinen Mund. Und er muss so sprechen. Vers 16 auch sagt, der Herr kam dem Biliam entgegen, das ist dann die zweite Weissagung, und legte ein Wort in seinen Mund. Und wir lesen nachher sogar in Kapitel 24, 1 bis 2, dass es Biliam gar nicht freiwillig machte, so positiv zu reden. Als Biliam sah, dass es gut war, in den Augen des Herrn Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin, damit er negativer reden kann. Aber doch, Vers 2, der Geist Gottes kam über ihn. Das heißt, er konnte dann nicht anders. Wenn der Geist Gottes über einen kommt im Alten Testament, musste man positiv weissagen. Sogar gegen seinen Willen. Sehr interessant. Das zeigt, was er spricht, ist wunderbar. Aber es ist nicht ganz freiwillig. Sondern Gott drängt ihn, zwingt ihn dazu, so zu sprechen. Er muss segnen. Und das heißt, was er hier in Vers 9 und 10 sagt, ist direkt von Gott. Lob den Herrn. Vom Gipfel der Felsen sehe ich es. Es ist Israel. Und von den Höhen herab schaue ich es. Lob den Herrn. Siehe, ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Ist das auch unser Merkmal? Das ist Gottes Volk. So sieht Gott sein Volk. So möchte Gott sein Volk haben. Dass es abgesondert wohnt. Erstaunlich, oder? Was meint er damit? Israel ist klar, die wohnten abgesondert in der Wüste. Aber was heißt das für uns heute als Gottes Volk? Gott möchte auch heute, dass sein Volk sich absondert, abgesondert wohnt. Das heißt nicht, dass du in ein Kloster gehen musst oder in die Wüste. Aber innerlich, der Herr, wir haben heute Morgen gelesen, der Herr betet zum Vater in Johannes 17. Nicht, Vater, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Dann werden wir, klar, auch räumlich abgesondert. Das will er nicht. Und auch Paulus sagt, wenn wir die Sünder, wenn wir die Welt räumen müssten, ja, dann wären die Sünder alle alleine und wir wären weg. Gott will nicht, dass wir die Welt räumen. Das, also nicht räumlich abgesondert, aber innerlich abgesondert. Dein Herz muss bei Gott sein. Abgesondert für ihn. Dann bist du ihm wohlgefällig. Das ist ein Unterschied. Äußerlich erkenne ich vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied. Gehst du nicht auch zur Arbeit wie die Kollegen? Jeden Tag, außer Urlaub. Und Urlaub machst du auch wie die anderen. Aber ist dein Herz abgesondert für Gott, dann gibt es schon einen Unterschied. Man sieht etwas. Du machst die Dinge anders. Du arbeitest auch, aber anders. Du machst auch Urlaub, aber doch anders. Du machst viele Sachen, die sie machen in der Welt, nicht. Weil dein Herz ist abgesondert für Gott. Es gehört Gott. Er kann es für sich gewinnen und nehmen. Und sogar sich nicht zu den Nationen rechnet. Denkst du von dir wie die Weltmenschen? Zählst du dich zu ihnen? Oder lebst du in dem Bewusstsein und dem Willen, Herr, ich gehöre dir in allem, was ich tue. In allem, was ich lebe und bin und rede, will ich ganz dein sein. Und deinen Willen nur tun, nicht meinen. Das ist schön, dann kann der Herr etwas wirken, was so kostbar ist. Eine kostbare Frucht. Bei Bileam sehen wir eine andere Frucht. Er spricht sogar, die Aufrichtigen, Israel, das Volk Gottes, muss aufrichtig sein. Wir sind die Aufrichtigen. Nichts verheimlichen, nichts verschleiern, nicht rumherum reden, nicht intransparent, sondern aufrichtig. Das ist dem Herrn sehr kostbar und sehr wichtig. Und auch in seinem zweiten Segen sagt er, das ist dann in Kapitel 23 ab Vers 18 und 19, nicht ein Mensch ist Gott, dass er lügt, noch der Sohn eines Menschen, dass er bereut. Sollte Gott gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht halten, das gibt es bei Gott nicht. Wenn der was sagt, dann macht er das auch. Du siehst es vielleicht nicht gleich, aber vertraue doch auf Gott und sein Wort. Der Herr sagt, kein i-Tüpfelchen wird davon vergehen, wird alles eintreten. Und dann sagt er in Vers 21, er erblickt kein Unrecht in Jakob, kein Verderben in Israel. Obwohl es schon Probleme gab damals. Aber das ist Gottes Sichtweise auf sein Volk. Wenn du die Geschwister anschaust, du schaust auf deinen Mann, was siehst du? Kein Verderben in meinem Mann, kein Unrecht, Halleluja, unserem Bruder. Das ist die Sichtweise Gottes. Wir im Menschlichen, wir sehen immer die Fehler. Und fangen an zu kritisieren. Was macht er schon wieder? Musste schon wieder das doch falsch machen. Aber der Herr ist anders. Der Herr sieht, im Geiste sieht der Herr das nicht. Er sagt, schau doch hinweg. Paulus sagt, wir kennen niemanden mehr nach dem Fleisch. Niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn du das Fleisch siehst, hast du immer was zu schimpfen. Aber wenn du den Geist siehst, du hast Frieden. Einheit. Wunderbar. Ne? Und so sollen wir auch die Heiligen sehen. So sieht der Herr sein Volk. Das ist wunderbar. Er sagt auch, es gibt keine Zauberei gegen Jakob. Vers 23. Und keine Wahrsagerei gegen Israel. Verstehst du, es gibt, der Böse hat keine Macht gegen Gottes Volk.
Amen.
Wenn wir wirklich im Glauben stehen, es gibt nichts Negatives, was gegen Gottes Volk wirkt. Das ist wunderbar. So sieht Gott sein Volk. Lobe den Herrn. Und sogar ganz am Ende, der Biliam, er weissagt sogar über Christus. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Balak schimpft nach jeder Weissagung natürlich, weil er immer das Volk Israel segnet. Aber er will ja, dass er es verflucht. Und immer führt er ihn auf eine andere Stelle und jetzt probier es noch einmal. Klappt nicht. Er muss immer segnen. Und am Ende ist der Balak so genervt und verärgert. Weißt du was? Dann sagt der Biliam zu ihm: Komm her, ich verkünde dir noch mal, was dieses Volk, dein Volk am Ende der Tage antun wird. Mhm. Dann spricht er auf die Zukunft, weite Ferne. Er sagt, er spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt. Vers 17, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Also er sieht in weiter Ferne. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Was meint ihr, von wem er redet? Das sagt der Biliam, seine Weissagung. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob. Wer soll das sein? Das ist eine Weissagung auf Christus. Genau. Christus ist der helle Morgenstern, sagt auch das Neue Testament. Das heißt, er kann klar sehen und weissagen sogar auf Christus, weil Gott ihn dazu bringt. Aber sein Problem mit Gott, ist das gelöst?
Nee.
Sehen wir gleich. Dann ist der Balak böse und schickt ihn Biliam nach Hause und am Ende von Kapitel 24, Biliam macht er sich auf, geht weg an seinen Ort zurück. Dann geht er wieder nach Hause. So, vorbei die Geschichte? Alles in Ordnung?
Nein.
Gar nicht. Guck mal jetzt Kapitel 25. Hier, was ist mit Israel? Israel fängt an, Israel blieb in Schittim, Vers 1. Und das Volk fing an, was? Gott zu loben und zu preisen? Für all die schönen Segnungen von Biliam? Das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, also von diesem Volk. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Götzen, der Baal Peor heißt er. Und brannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Das war nicht schön. Die begehen Götzendienst und Unzucht. Sehr schlimm. Darum, wir müssen sehen, Biliam, wie wir vorhin gesehen haben, um ein Mensch zu verstehen, du darfst ihn nicht nur an seinen Worten messen. Was musst du auch noch sehen? Seine Motive, seine Frucht und sein Ende. Lass uns mal sein Ende anschauen. Brauchst du ein Wasser ein bisschen?
Ja.
Sein Ende zu sehen. Wie hat denn der Biliam geendet?
Schlecht.
Wisst ihr, wie er starb? Einen normalen Tod? Und schau mal, ich habe den Vers angeschrieben, ganz am Ende, Josua 13, 22, sein Ende. Ich kann euch kurz vorlesen aus Elberfelder. Josua 13, 22. Und Biliam, also als die Kinder Israel dann das Land eroberten, und Biliam, den Sohn des Beor, den Wahrsager, brachten die Söhne Israel mit dem Schwert um. Außer den von ihnen sonst noch getöteten. Das ist kein schönes Ende. Dem Schwert des Engels ist er noch entkommen. Da war Gott noch eine kleine Weile geduldig. Aber dem Schwert Israels ist er dann nicht mehr entkommen. Sie mussten ihn umbringen. Das war Gottes Wille. Ziemlich sicher. Warum? Sein Ende ist nicht schön. Die Bibel sagt, schaut ihr Ende an. Du musst einen Menschen auch nach seinem Ende beurteilen. Gut, nicht immer kannst du es gleich sehen. Aber schon das Ende eines Menschen sagt sehr viel über das, was sein Leben für Gott bedeutet. Und das ist dann, warum haben die ihn so umgebracht? Warum haben die Israeliten ihn gerichtet? Weil er nicht Buße getan hat. Ein Mensch, der Buße tut, sagt die Bibel, dem vergibt Gott immer. 1. Johannesbrief, wenn du deine Schuld bekennst, deine Sünde, ist Gott immer treu und gerecht, dass er dir vergibt. Das kannst du sicher sein. Er hat nicht Buße getan. Was hat er getan? Was war seine Frucht? Ich habe es Frucht genannt. Sein Produkt. Das sehen wir in Kapitel 25 von 4. Mose. Die haben Unzucht getrieben, die Israeliten mit Moab. Und die haben Götzendienst begangen auf einmal. Wo haben die das davon? Wo haben die das her? Wie kamen die auf so eine Idee? Die wussten schon seit 2. Mose, das ist verboten. Das Gesetz gab es schon. Die wussten, das ist von Gott streng verboten. Warum machen die das? Haben die das sich alleine ausgedacht? Das kannst du im Neuen Testament lesen. In Offenbarung 2. Das ist gut, die Schrift zu kennen. Die Bibel interpretiert sich selbst. Im Alten Testament steht davon nichts. Du musst dazu das Neue Testament nehmen, dann verstehst du das. Die Bibel erklärt sich fast immer selbst. Ein Vers erklärt den anderen. Du brauchst gar nicht viel anderes. Das ist sehr kostbar. Gottes Wort ist wunderbar. Offenbarung 2, Vers 14, alle zusammen.
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche Götter hast, die an der Lehre Bileams festhalten, welcher den Balak lehrte, einen Anstoß vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.
Ja, das hat der Bileam gemacht. Der hat den Balak gelehrt, einen Anstoß da noch zu bereiten. Bevor er ging, muss er das dem noch gesagt haben. Schick deine Töchter hin, dann gibt es Unzucht und Götzen. Und der hat das gemacht. Und es hat geklappt. Und dann musste Gott richten. Das war böse. Ein böser Tipp. Eine fiese Hilfestellung. Ein böser Ratschlag. Ein Anstoß. Und dadurch sind so viele nachher umgebracht worden, auch vom Volk Gottes. Gott musste Israel richten. Viele starben deswegen. Jetzt siehst du, wo das herkommt. Hallo, das war der Bileam. Vorher hat er noch so schön geweissert. Jetzt auf einmal das. Jetzt siehst du seine Frucht. Das heißt, du musst auch gucken, was für eine Frucht kommt denn hervor von dem Reden eines Menschen. Kann sehr gut klingen, was er sagt. Aber wenn seine Frucht Götzendienst, Spaltung, Zerstörung und Tod unter Gottes Volk anrichtet, dann pass auf. Prüfe das, musst du wirklich prüfen. Damit der Herr dich bewahren kann. Damit der Herr sein Volk bewahren kann vor Ungerechtigkeit und Sünde. Das ist keine Kleinigkeit. Und darum musste auch Bileam gerichtet werden von Gottes Volk. Das ging nicht an. Wenn ein Mensch nicht umkehrt, denke nicht, nur weil Gott ihn positiv reden lässt und lange nichts passiert, dass Gott nicht richtet. Nein, nein, nein. Und darum ist es so gut, den Wunsch zu haben, Herr, ich will dich kennen. Hilf mir, gehorsam zu sein. Hilf mir, dich zu verstehen. Sein Motiv ist in der Bibel auch geschrieben. Warum macht der Bileam sowas? In 2. Petrus 2, zum Abschluss noch diesen Vers. Über Bileams Motiv. Was hat diesen Mann angetrieben? Warum war der so böse insgeheim? Ich lese kurz vor. Sie haben, also die Rede von Menschen hier, die negativ sind, sie haben den geraden Weg verlassen, sind in die Irre gegangen und folgen dem Weg Bileams, des Sohnes Beors. Der war's, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Liebte er Gott? Liebte er Gottes Volk? Was liebte er?
Geld.
Er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit. Geld sicher, Reichtum, aber auch der Balak wollte ihn ehren. Die Ehre, das liebte der. Und das wurde ihm zur Falle. Jetzt kannst du überlegen, ja, was mache ich mit meinen Motiven? Sind meine Motive immer rein? Herr, du kannst zum Herrn beten. Herr, reinige mein Herz. Wenn etwas bei mir ist, das nicht rein ist, reinige mich. Ich kann mein Herz auch schlecht steuern. Sehr schwierig. Die Gedanken kommen so schnell, so schneller als das Licht. Wir sagen immer, Lichtgeschwindigkeit ist das Schnellste. Ich sag dir, deine Gedanken sind schneller. Schneller als alles andere. So schnell ist ein dummer Gedanke da, von Satan, wo irgendwoher. Und du bist nicht mehr rein vor Gott. Das ist nicht schön. Aber du kannst dich reinigen. Lobe den Herrn. Du hast das kostbare Blut des Herrn. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich gebe dir meine Gedanken ab. Werfen alle Last auf ihn und er nimmt es hinweg. Das ist schön. Das ist kostbar. Aber auch unsere Verantwortung. Das müssen wir tun, um vor dem Herrn rein und für ihn brauchbar zu sein. Sonst kann er nicht weitergehen mit uns. We cannot be useful for God if our thinking is impure. Geht nicht, ja? Wenn unsere Gedanken unrein sind, wir können nicht weitergehen mit ihm. Du kannst vielleicht noch gute Sachen reden im ersten Moment, aber das kommt dabei raus. Und das will nicht der Herr. Der Herr ist eigentlich gnädig und barmherzig und er gibt viele Chancen. Lass uns heute Buße tun, wenn immer der Herr spricht, zu sagen, Herr, reinige mich. Ich will mit dir vorangehen, Amen, mit deinem Volk vorangehen, Amen, dass dein Volk rein, gestärkt, geheiligt weitergeht. Das ist doch wunderbar.
Amen.
Lass uns weiter Gemeinschaft haben über die Verse oder andere Verse, was ihr auf dem Herzen habt.
Amen. Oh Herr.
Danke, Herr Jesus. Amen. Ja, du bist der Herzenskenner aller.
Ja.
Unser Herz gehört dir, wir leben es dir hin, Herr.
Amen.
Reinige uns von Grund auf immer wieder neu, Herr.
Amen.
Dass nichts uns trennt von dir, Herr. Dass nichts uns die Sicht verschleiert auf dich. Dass unser ganzes Denken und Trachten bei dir ist. Du sagst, wir wollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten.
Amen.
So wirst du alles, was wir brauchen, schon geben.
Amen.